Wir haben heute Jesus in Gethsemane. Darf Sie immer wieder bitten, gerade mit unserem jungen Freund hier gesprochen, lesen Sie in Ihrem Leben immer auch die Auslegungen der Väter und Mütter des Glaubens. Ich habe jetzt zum Beispiel dabei einen ganz alten Schinken, Rambach, Liederdichter, Franke-Anstalten, Halle 1733, über die Passion predigten. Kostbarkeit. Wir meinen immer, man könnte das Evangelium neu entwickeln, brauchen wir gar nicht. Ernst wahres Christentum und all diese Bücher, aus denen hat ja Paul Gerhardt mit seinen Liedern geschöpft, der große Glaubensschatz. Und jetzt haben wir aus der Passionsgeschichte, wir können ja nur einzelne Dinge betrachten, aber umso mehr wichtig, dass wir in die Details gehen. Jesus in Gethsemane, Matthäus 26, 36 bis 46. Ist auch immer schön. Die Evangelisten haben ja auch Verschiedenes erzählt. Das ist ja kein Widerspruch, sondern das ist ja wie wenn Sie nachher sagen, was wurde geredet. Der eine sagt, das war mir wichtig, der andere sagt, das war mir wichtig. Das sind ja lauter Details aus der Fülle der 3 Jahre, die Sie mit Jesus gelebt haben, besonders aus der Nacht der Passion. Da kam Jesus mit Ihnen zu einem Park, eigentlich zu einem Garten, der hieß Gethsemane, sagen die Juden, ja, die betonen es anders. Wir sagen Gethsemane nach der lateinischen Betonung. Und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus, das sind die Donnersöhne, das waren Punzkerle, die waren auf Draht immer, deshalb haben sie einen schönen Spitznamen gehabt. Boom, sahen die Bayern dazu. Das waren Kerle, aber Jesus hat gesagt, halt, stopp. Da ist die irdische Leidenschaft bei ihnen durchgebrannt. Die wollten nämlich bei Jesus zu seiner Rechten sitzen. Das ist toll, wenn man im Leben auch was ergreifen will, aber es war ein falscher Ton drin. Aber es war doch ein ganz großes Feld. Der Jakobus ist ja früh gestorben, Apostelgeschichte 12, ist er hingerichtet worden. Jakobus von Herodes Agrippa. Und der andere, sein Bruder, der Johannes, ist der, der ganz alt wurde, noch in Ephesus war, als Gemeindevorsteher mit über 90 Jahren und in der großen Domitian-Verfolgung nicht getötet wurde. Das hat er nicht gewagt, Domitian, der schlimmste Christenschlechter aller Zeiten, sondern hat ihn nach Patmos deportieren lassen. Und dort hat ihm Gott die herrliche Schau gegeben, der Offenbarung. Da sind die Söhne des Zebedäus, fingen an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging Jesus wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Warum war denn Jesus so bang in Gethsemane? Das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass an vielen Stellen das viele Christen noch gar nicht kapiert haben. Was Jesus so bang war, war, dass er den Kelch trinken muss. Was ist denn der Kelch? Wir kennen es aus Bonhoeffers Haft und reichte uns den Kelch, den Bitteren des Leids gefüllt bis an den Rand, so nehmen wir dankbar, ohne Zittern aus seiner guten und geliebten Hand. Der Kelch ist, dass deine Sünde in diesem Kelch drin liegt. Erst dann verstehst du es. Und wenn du einmal die ganze Last deines Lebens ausbüßen musst vor dem lebendigen Gott, das könntest du gar nicht trinken. Das ist so eine schwere Last. Und nur wer das weiß, was Schuld ist. Jesus trägt die ganze Weltschuld Und dem Sohn Gottes, der nur zu diesem Zweck in die Welt kam, geboren in Bethlehem, um diese Last der Schuld zu tragen, wird es im letzten Augenblick nochmal schwer, will ich es nochmal betonen, ganz praktisch. Jesus hatte keine Angst, als der Sturm auf dem Meer tobte und die erfahrenen Fischer sagen, Herr, wir gehen unter. Er stand. Jesus hat keine Probleme gehabt, die Wunden der Aussätzigen zu berühren. Keine Angst gehabt vor Ansteckung. Jesus hatte Mut ohne Ende. Aber den Leidenskelch zu tragen, das kann kein Mensch. Und das ist so, dass die gottlosen Leute oder die Namenschristen gar nicht wissen, was sie alles verpassen, wenn sie die Vergebung und das Heil in Jesus ausschlagen. Und da ist immer so toll, die Bibel erklärt sich selber und das wichtigste Buch neben der Bibel ist dann die Konkordanz. Dass man nachschlägt, was meint denn die Bibel mit Kelch? Und das steht in Offenbarung 14, wer den Antichristen anbetet, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Diesen Kelch hat Jesus für dich getrunken. Gelehrt, dass man einmal weiß, was es ist. Römer 1 sagt das ja Paulus auch, dahingegeben im Zorn Gottes. Die Leute wissen gar nicht, dass Zorn die dauernde Rede vom lieben Gott. Ja, die Liebe Gottes. Ist das Wunder, dass uns in Jesus erschlossen ist. Aber der Zorn Gottes, dass Gott diese Welt dahingegeben hat und das hat Jesus für dich getragen. Jetzt möchte ich gleich mit einem Missverständnis aufräumen, dass ich sage, aber das ist der Tod. Ja, in Sünden sterben, das ist schwer. Hat ja einen Klassenkameraden, der in München einen Pflegedienst aufgebaut hat. Eigentlich hatte er den Plan, wie er Abi machte. Er wollte katholischer Pfarrer werden. Und wenn wir uns trafen beim 50-jährigen Abi-Jubiläum, hat er gesagt, nein, ich wurde ganz anders meinen Weg gegangen. Ich habe einen Pflegedienst gemacht, aber ich habe in unserem Pflegedienst eine Besonderheit gehabt. Wir gehen nicht, auch nicht nach 8 Stunden. Wir bleiben, bis der Pflegebedürftige gestorben ist. Ich sage, wie habt ihr das finanziert? Ich sage, finanziell war das kein Problem. Die Leute waren so dankbar, dass man dort ausgeharrt hat. Und ich habe ihn gefragt, wie hast du mal erlebt, wie ungläubige Leute sterben? Er hat mir gesagt, das ist das Allerschlimmste, was man erleben kann. Da gibt es Leute, die verfluchen sich, dass sie gelebt haben. So bitter ist das Sterben ohne Jesus, von einem, den die Augen überhaupt geöffnet sind. Und das ist wichtig, dass wir es wieder sagen. Aber Jesus hat die Bitterkeit des Todes besiegt. Das ist, wo der Tod der Rächer meiner Sünde ist. Das hat ja Gott so gefügt, dass der Tod herrscht. Nach dem Sündenfall kommt er als der Tod meines Lebens. Und ich möchte nochmal sagen, durch Jesus ist der Tod umfunktioniert. Das schöne moderne Wort. Umfunktioniert. Und das Sterben der Gläubigen ist der Heimgang zum Herrn. Wir haben schon in der Jugend im schwäbischen Pietismus in Hülben immer, da singt man das Tod, mein Hütlein kannst du brechen von Hiller, ein schönes Lied. Du hast nichts mehr zu rächen bei denen, die Jesus gehört. Sie sind versöhnt und da ist das nur ein Einschlafen, ein Heimgehen. Aber das gilt nur für die Leute, die in Christus geborgen sind. Und es ist ja auch im Johannesevangelium mir so wichtig, wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken. Oder Johannes 5, Vers 24, wer an mich glaubt, mein Wort hört, der ist schon vom Leben, vom Tod zum Leben hinübergegangen, der kommt nicht mehr ins Gericht. Wo Jesus für dich das Leiden ertragen hat, ist das Sterben ein Heimgehen. Und ganz wichtig, ist keine Tragik. Ich sage das ja immer so gern und schockiert da auch die Leute, wenn du heute heimgerufen würdest, ist doch kein Problem. Ich habe auch hinterlassen, ich will nicht beatmet werden und gerettet werden mit der Notrettung. Die kommen ja gleich und dann geht's los. Wenn der Herr die Stunde bestimmt hat, dann danke mir Gott, dass einer die Krone des Lebens empfangen hat. Das ist das Herrlichste. Nichts in dieser Welt kann dem gleich sein, berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron. Auch ein Hiederlied. Das ist das Herrlichste, ich bin berufen und habe dieses große Ziel vor mir. Und das ist auch so schön, ich habe mal ein Büchlein geschrieben, das gibt es nur noch digital, im Internet, im Sermon online, schön, dass digitalisiert ist. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Zum Leben hindurchgedrungen. Wie viele Leute das erlebt haben. Leute, die am 20. Juli im Aufstand gegen Hitler beteiligt waren. Missionare, die im von Terroristen ermordet wurden und was das alles war, krebskranke Leute, was die uns hinterlassen haben in der großen Freude. Für die Zurückbleibenden ist das Sterben schwierig, das ist immer klar. Ach, bis mein ganzes Arbeitszimmer aufgeräumt würde, da habe ich heute schon Mitleid, wer das alles nochmal durchgucken will und so. Und das alles und die Kleider und so, das ist auch für die Angehörigen so schwer. Aber für den, der stirbt, müssen wir uns ganz klar machen, auch in den Liedern so herrlich, dass ich die Zukunft habe, geh aus, mein Herzenssuche, Freud. Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron. Wenn ich nur schon da wäre, Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wir müssen uns lösen vom gottlosen Denken unserer Welt. Aber das Schwere von Jesus war im Garten Gethsemane, den Kelch zu trinken, den schweren, bitteren Kelch. Das wissen nur gläubige Leute, was das ist. Wer die Bibel kennt, der Zorn Gottes, Römer 1, Gott hat diese Welt dahin gegeben. Die meisten Leute leben unbekümmert, aber weil sie nur die materiellen Güter dieser Welt suchen und den lebendigen Gott nicht mehr kennen. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, unverschönt zu sterben. Das ist ganz arg wichtig, dass ich Frieden mit Gott habe und weiß, er hat mich lieb und er hat für mich, hat er das erwählt. Mir hat in den letzten Tagen irgendjemand nochmal die Augen geöffnet und gesagt, der Kelch war so schwer, weil er Jesus meine Sündenlast hat tragen müssen und büßen müssen. Dass man das kann man selber gar nicht. Kein Mensch kann für die Taten seines Lebens gerade stehen. Für unseren Stolz, für unseren Hochmut, für unsere Eigensucht und alles, was wir in unserem Leben drin haben. Jetzt ist interessant, es gibt ein altes Buch, 1910, Gustav Warnecke, hat es geschrieben über die Lebenskräfte des Evangeliums. Sehr toll beschrieben, die Lebenskräfte des Evangeliums. Und das erlebt man in der Mission, wie die Kräfte von Jesus, von seinem Kreuz und seiner Auferstehung sichtbar werden. Wissen Sie, dass alle Religionen der Welt gar keinen Frieden geben? Das ahnen Sie gar nicht, wie Muslime darunter leiden. Die haben nämlich keine Heilsgewissheit. Die wissen noch nie, ob die Schuld vergeben ist. Die leben immer in der Angst, ob es überhaupt reicht, wie Buddhisten vom Nirvana träumen, vom Nichts, das vor ihnen steht. Mich hat es immer erschüttert, wie diese alten animistischen Religionen vom Geisterglauben leben. Mir hat ein Papua-Kirchenführer gesagt, der selber noch im Heidentum aufgewachsen war, hat gesagt, wir haben alles nur getan aus Furcht vor der schwarzen Magie. Es herrscht eine wahnsinnige Angst im Heidentum. In Paraguay hat bei den Mennoniten auch ein Indianer dann gesagt, wir hatten vor Gott nur hässliche Namen. Die schlimmsten Wörter, die es gab, das war für uns Gott. Das Evangelium enthüllt uns was, den Gott der Liebe, der für uns den Zorn Gottes getragen hat. Und jetzt ist interessant, in diesem Buch erzählt Gustav Warnecke von einem Missionar, der hätte 5 Jahre lang immer nur vom verlorenen Sohn die Geschichte erzählt und sagt, nicht einer hat sich bekehrt. Ja, doch, für uns ist das ja immer sehr tragend, aber wir verstehen das auch besser aus dem Evangelium. Aber das Interessante der ganzen Missionsgeschichte war diese Geschichte von Gethsemane, die am meisten Menschen zu Jesus geführt hat. Überhaupt das Kreuz von Jesus, die Passionsgeschichte. Bei den Eskimo, da war der Hans Egede, hat dort als erster missioniert. Das war ganz arg schwer, Jahre zugebracht. Das ist bei den Eskimo so schwierig, in den Iglus. Das muss ich Ihnen sagen, die Leder werden dort gegerbt in Uringläsern. Die stehen da drin, in das stinkt bodenlos. Und überhaupt, die können sich ja ein halbes Jahr nicht waschen. Das sind schreckliche Gerüchte. Und die haben ausgehaltene Missionare und haben keine Frucht erzielt. Und dann kam ein Missionar Beck von den Herrnhutern. Und die Herrnhuter hatten ja für Zinzendorf immer nur ein Thema, Jesus der Gekreuzigte. Das war ja bei Zinzendorf so groß als 17. Lebensjahr, als er dort in Düsseldorf dieses Bild sah, des Gekreuzigten. Er war ja tief im Glauben stehend. Und der Missionar Beck hat ihm diese Geschichte von Gethsemane vorgelesen. Und dann wischte der Eskimo sich die Tränen aus den Augen. Hat das Jesus für mich gemacht? Und das ist ganz interessant, wie der Warnecke 1910, solche Bücher liest man ja heute nicht mehr. Aber das ist eine Erfahrung, die damals in der ganzen Missionsbewegung gemacht hat. Heute meint man immer, Mission ist, wir müssen den Leuten Pflüge schenken und Saatgut und wir müssen neue Erziehung geben. Das Wichtigste, dass sie die Herrlichkeit von Jesus entdecken, dann kommen die Lebenskräfte des Evangeliums. Da hört man auf mit dem Trinksucht und dann hört der Macho auf, der Mann, der die Frauen unterdrückt und Ehebruch macht. Und dann werden die Äcker bestellt und auf einmal kommt das Leben wieder. Das können Sie überall lesen, wie das auch bei den Indianermissionen kommt, wo die Bekehrung durchgreift. Und wo man wirklich mit Jesus lebt, kommen die Lebenskräfte des Evangeliums, wo die Sündenmacht gebrochen ist. Und wir haben heute dieses Wort aus dem Kolosserbrief, wir hatten es errettet von Machtbereich, von der Obrigkeit der Finsternis. Die Finsternis sitzt ja auch in unserem Herzen drin. Wir wissen, wie oft das mit Zweifeln und mit Unglauben einhergeht. Aber wo wir befreit sind und herausgerettet sind von der Macht der Obrigkeit, ist das ganz wunderbar, dass Jesus wirken kann. Was ist denn das Beten? Meist ist ja das Beten von uns ein Bitten beim Vater, das dürfen wir. Und Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so wird ihr finden. Aber ein Beten ist auch ein Befehlsempfang beim Vater. Hört beim Beten, Herr, wohin willst du mit mir? Und in meinem Leben war das immer ganz anders, als ich dachte. Und es war der Segensweg. Ich kann es jetzt im hohen Alter sagen, schrecklich, wenn meine Wünsche sich erfüllt, und ich weiß, wie mein Bruder mal erzählte, dass in Liebenzell sie einen Leiter suchen. Aber da hat es wäre doch schön, die Mission dort zu übernehmen. Ich habe mit niemandem sonst gesprochen. Ich wäre untergegangen, wenn Sie heute wissen, wie es in christlichen Gremien zugeht. Sie können keinen einzigen Andersdenkenden umstimmen. Ich bin froh für jeden, der Verantwortung trägt. Gott hat mich gesegnet in diesem Pfarramt und mit der Verkündigung, mit jeder Bibelstunde. Wir hatten 3 Bibelstunden in der Woche und viele Hauskreise. Aber das ist das Allerherrlichste, wenn Sie geführt werden, und das ist bei Jesus so groß, auch, dass er zitterte und zagte vor diesem schrecklichen Zorngericht Gottes. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder betonen und immer wieder sagen, wo hat Jesus Frieden gefunden? Ja, Vater. Das müssen wir immer wieder sagen. Auch in ihren Dingen. Meine Frau muss das sagen. Ja, Vater. Ich habe gerade nur bei oben gesprochen. Wie der Herr führt. Ihr Vater starb damals. Hat mir gesagt, jetzt gehen wir ins Krankenhaus. Du bist dehydriert. Dann hat er gesagt, nee. Wie Gott mich führt, so will ich gehen. Ohne alles Eigenwählen. Mit kindlichem Vertrauen. Die Lieder sind in unserem Gesangbuch rausgeflogen. Suchen Sie mal die alten Lieder. Was die in den Jahrhunderten vor uns war, einen Schatz hatten, einen Tiefgang. Dass ich mich selbst verleugne, denn das ist immer eine Irreführung meines Selbst. Und das in Gethsemane ist so wichtig. Wir müssen auch nochmal drüber nachdenken, dass der Petrus sagt, Jesus, ich will für dich in den Tod gehen. Das geht uns ganz leicht über die Lippen. Wir haben auch diese großen Sprüche. Aber mit der Jesus-Nachfolge ist es doch ein wenig schwierig, wenn er uns Wege führt, die wir noch nicht wollen. Ich erzähle da immer so gerne von Helmut James, Graf von Moltke, ist auch in diesem Büchlein drin, der mit 42 Jahren in Plötzensee hingerichtet wurde, Vater von 2 kleinen Söhnen. Er hat nie in das Attentat gegen Hitler eingewilligt, aber er hat mit Freunden darüber nachgedacht, wie Deutschland neu gestaltet werden könnte, wenn Hitler einmal nicht mehr da wäre. Das war in Schlesien, in seinem Gut. Und dann hat man ihn verurteilt, schrecklich verurteilt, und er schreibt dort einen Abschiedsbrief an seine Frau, 24 Stunden vor der Hinrichtung. Und er sagt, ich habe immer gemeint, das sei ganz schrecklich. Heute siehst du das letzte Mal die Sonne aufgehen, sagt er. Er war ja ein Kulturprotestant. Er war gar nicht tiefgläubig. Aber Gerstenmeier hat ja da die Inhaftierung, das ist ein wunderbares Werk gewesen, durch Kassiber mit den Gefängnisbeamten. Die haben immer ein Losung, ein Bibelwort für jeden Tag eingeschleust in die Zelle. Unglaublich. Und dieser... Da gibt es einen dicken Band von Graf Moltke, die Briefe an seine Frau. Da sehen Sie direkt, wie einer zum lebendigen Christusglauben kam. Durch das Bibelwort. Das macht nur das Bibelwort. Brauchen Sie niemand dazu. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Angst mehr. Es ist wie Jesaja 43. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Der Herr wird dich leiten. Und ich bin so froh, dass ich das weiß. Gott tut das, auch wenn er genau das tut, was dir nicht passt. Selbst das hat er verstanden. Wenn der Weg bei mir nicht gefällt, ist trotzdem ein Weg Gottes. Ich darf mich fallen lassen und ihm das an, weil er der Herr ist. Und das, wenn man sich vorstellt, für so eine Hinrichtung in einem Unrechtsregime, und er darf das wissen in deinem Leben, er führt mich recht. Man braucht immer wieder lang, bis man das begreift. Als ich in Stuttgart begann, in der Hofergemeinde, waren die Widerstände so riesig groß, dass ich sagte, nach einem Jahr, ich gehe wieder. Das hält man nicht aus, wenn nicht der betende Kirchengemeinderat hinter mir gestanden wäre. Das ist oft herrlich, wenn man irgendjemand hat, der für dich betet. In diesen schweren Nöten. Darum ist das schlimmste Verbrechen, das geschehen ist, dass man in der Pandemie sich erlaubt hat, staatlicherseits zu verbieten, die Sterbenden zu begleiten. Das darf kein Staat, auch kein Tyrannenstaat darf das. Und die Kirche hat geschwiegen. Ich habe schon im Jahr 20 gleich gesagt, das geht doch nicht, dass wir nicht mehr dorthin dürfen. Ich war zum Glück nicht mehr aktiv im Pfarramt drin. Aber dass man das nicht darf, mit der Schutzkleidung natürlich. Die Ärzte gehen doch auch hin und die Krankenschwestern. Warum? Aber man braucht den seelsorgerlichen Beistand. Und sagen Sie das Ihren Angehörigen. Ich will nicht sterben, ohne dass jemand da ist, der mir Gottesworte zuruft. Denn man sieht nur das Grauen des Todes. Und das ist so wichtig, dass einer das Wort sagt und das Wort ist kräftig und wirkt in ihre Seele und gibt ihnen den Glauben und das Vertrauen. Und das müssen sie mit ihren Angehörigen klären und dass sie die Bibelworte auch parat haben, die herrlichen Verheißungen, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Und Jesus hat den Frieden gefunden in diesem Ja, Vater. Die Fürbitte ist etwas Herrliches, dass andere für uns beten, aber erschütternd, dass die Jünger versagten. Wir sind ja nie so groß, dass wir uns mit den Jüngern überhaupt messen können. Wir sind ja noch viel schlechtere Leute. Aber das Fleisch ist das große Problem bis zu unserer Todesstunde. Das Fleisch ist immer schwer, bis wir es überwinden. Der Geist Gottes, der macht uns Jesus groß. Wissen Sie, was der Geist sagt? Jesus sagt es in Johannes 14, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Viele Leute wissen das nicht. Die meinen, dass man rumhupst und irgendwelche verrückten Dinge und Zungenlaute lallt. Was ist denn der Heilige Geist? Dass er uns die Sünde ins Licht stellt. Er wird euch überführen, wenn er kommt, von der Sünde und vom Gericht. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und dass er uns, das kommt dann gleich danach, Johannes 14, dass er uns Jesus groß macht. Er wird mich verklären. Und das ist das Herrliche, der Geist Gottes führt uns auch durch diese letzte Todesstunde hindurch. Meine Frau hat ja so schwer, weil ihr Blut nicht gerinnt, bei einer Oberschenkelhalsoperation, wo wir auf dem Schönblick waren. War sie bei Bewusstsein mit der Rückennarkose. Und die wussten das gar nicht, haben das nicht gewusst, bevor sie operiert haben mit ihrer Blutung. Und die sind in Panik, hat die Ärzte. Meine Frau sagte, alle schwäbischen Schimpfwörter sind gefallen, alle Unanständigen haben die geschrien, wir kriegen die Arterien nicht mehr zu und so weiter. Der Professor hat nachher gesagt, vergessen Sie, was Sie gehört haben. Dann habe ich gesagt, ich will Ihnen danken. Dann sagt er, mir danken Sie. Danke Sie da. Das habe ich noch nie vom Arzt gehört. Aber meine Frau sagte, ich hatte Frieden. Ich habe mir die ganzen Gottesworte vorgesagt, weil im Wort Gottes die Kraft des Heiligen Geistes ist. Ich sagte, ich habe keine Angst. 2 Tage hat der Narkotiseur noch gekämpft, weil er den Blutdruck nicht mehr runterbekommen hat. Ich saß draußen. Aber sie sagte, ich habe nie Angst gehabt. Ich hatte Frieden. Ich will dem immer wieder streben, dass Gottes Kinder Angst vor dem Sterben haben. Das reden wir uns ein. Und das ist immer auch, wenn Sie zugucken, deshalb war das etwas Schreckliches, dass man uns diese Fernsehsendung, es gab ja keine Fernsehsendung ohne 10 Minuten Intensivstationen, Umdrehen von nackten Körpern oder Zeigen von Särgen. So kann man jeden Menschen verrückt machen. Das habe ich jeden Tag im Krematorium in Stuttgart erlebt. Da waren immer 30 oder 40 Särge aufeinander geschichtet. Das ist doch ganz normal. In Stuttgart häuft sich das, weil die vom Umland hergeführt werden. Aber das zeigt man doch nicht im Fernsehen. Und sehen Sie, Sie können man den Menschen Angst machen. Das ist eine Panikangst, die wir gehabt haben. Aus dem kommt unsere Bevölkerung auch nicht mehr raus. Die kann man Bevölkerung, so kann man Volk natürlich leicht führen. Da kann man obendran sein mit, ja, was sind das für Minister, die nicht mal selbst mit der Flutkatastrophe noch Urlaub machen. Nein, wir brauchen, was wir brauchen, Vertrauen in den Herrn. Wir leben mit unserem Herrn und wir setzen unser Vertrauen nicht mehr auf Menschen. Und deshalb ist das groß, dass Jesus sagt, jetzt, ihr müsst mit mir wachen. Und das ist ganz herrlich schon, wenn Sie jemand sagen, ich bete für dich, machen Sie es dann auch. Die Fürbitte, auch in der Nacht, wenn Sie nicht schlafen können. Es ist auch schön, wenn man einen Zettel hat und dran denkt, für wen man alles hat. Das Trinken des Kelchs ist dann für uns schon durch das, was Jesus schenkt, herrlich mir geschenkt, dass ich Frieden habe und die Macht des Bösen ausgehebelt ist. Ich bin versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Jesus hat uns diesen Frieden gebracht, der höher ist als alle Vernunft. Und das hilft uns. Und das ist wichtig, die Kraft des Betens, weil das ist ja merkwürdig, das, was Jesus sagt, das Gebet dringt an die Ohren Gottes. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden. In der Welt, wenn Sie einmal mit Behörden zu tun haben, wissen Sie, wie das ist, da hört niemand zu. Und selbst bis Sie Ihre Einwohnerbescheinigung am Anwender, da müssen Sie ja in Schlange stehen, bis Sie überhaupt drankommen. Aber bei Jesus ist das anders. Da gilt das. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und es ist herrlich, dass wir Ja sagen können, denn Jesus hat für uns das erworben und hat den Frieden gebracht. Und das ist so wichtig, das ist das Herrliche an dieser Geschichte von Gethsemane. Und es soll auch unser Herz tief berühren. Ich denke immer noch, in der Kindheit habe ich Lieder gehört, du gingest in den Garten beten. Das hat mich tief schon beeindruckt als Kind, wie das gesungen wurde, ob das eine Gemeinschaftsstunde war. Die Lieder sind, warum sie alle weggeworfen sind, weil wir heute ein ganz primitives Suchen haben nach menschlichem Glück im Glauben und nach einer komischen Meinung, wir könnten die Welt transformieren, wir könnten mithelfen am Aufbau einer neuen Gesellschaft. Was ist denn das? Die hat nach der Bibel keine Verheißung. Auch die ganzen politischen Träume, egal, wer in Frankreich Präsident wird und an was Europa zerbricht. Ich habe ja große Angst im Moment, dass Europa noch meint, wir müssen noch Soldaten nach der Ukraine schicken. Das ist ein altes Kerngebiet von Russland. Das ist wie wenn man sagt, die Bayern sagen sich von Deutschland los. Also, aber man darf das nicht erwähnen, sonst ist man ein Putin-Versteher. Unsere Welt spinnt total. Wir dürfen uns politisch schon nicht mehr äußern, aber wir wissen, dass der Herr Jesus seinen Weg führt. Wir brauchen nicht an diesen Programmen mitmachen und wir füllen mit diesen Themen auch nicht unsere Predigt. So, wir freuen uns, dass wir einen Heiland haben, der gesiegt hat. Und in Gethsemane ist der Sieg schon eigentlich da. Jesus hat es ja noch ausgekostet und Ostern ist offenbar. Er ist Herr über alle Welt, hat alle Macht in seiner Hand. Sie dürfen wissen, alles, was geschieht, geschieht jetzt nach dem Willen Gottes. Und er baut seine Gemeinde auch in diesen Tagen. Es ist ganz wunderbar, wo wir auf diesem Weg bleiben, dem Segensweg mit unserem Herrn Jesus. Ich will noch beten. Herr, wir wollen dir danken ganz herzlich, dass du diesen Kelch ausgetrunken hast. Wir können ihn gar nicht trinken. Der vielen Versäumnisse unseres Lebens, der Untreue, ach, wie wenig sind wir dir nachgefolgt, aber so herrlich, dass du unser Heiland bist und dass du uns erwählt hast, ausgerechnet uns. Und dass du mit uns etwas Großes machen willst, auch wenn wir alt und betagt sind, du hast noch was vor mit uns. Und das ist so wunderbar, was du aus unserem Leben machst. Wir bitten dich auch für die junge Generation, dass sie das entdeckt und in deinen Spuren bleibt. Ganz herzlichen Dank. Amen. Und singen wir noch, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand, 378. Meine Frau hat das ja sonst immer gemacht, dass sie erzählte aus dem Leben. Und da ist immer ganz wichtig, die Helga Winkel ist ja geboren, als wenige Tage vorher der Vater die Familie verlassen hat und mit einer jungen Frau eine Lebensgemeinschaft begann. An Weihnachten kam der Vater und bringt für den Sohn noch ein Weihnachtsgeschenk, Helga Winkel, und bringt ein Weihnachtsgeschenk und sagt, so, das war's, ich gehe jetzt. Die Mutter hat den Christbaum gerade geschmückt und im Januar ist die Helga Winkel geboren. War ihr immer schwer, in der Schule, du hast ja keinen Vater, sie ist im Dritten Reich aufgewachsen, konfirmiert worden, da hat sie auch noch nichts gewusst, aber dann hat eine Freundin sie mitgenommen zu den Fieban-Schwestern, Christa von Fieban, Eitlinger Schwestern in der Dannigerstraße, und sie ist zum Glauben gekommen. Und sie hat schwer gelitten, an einer Zuckerkrankheit, die eigentlich von den Ärzten nicht entdeckt wurde. Lange Zeit, sie war immer müde und konnte nicht arbeiten, war sehr schwer, bis man das entdeckt hat. Sie ist ja über 90 Jahre alt geworden, ist jetzt vor einem Jahr gestorben, wenn sie auch das Buch ihrer Liedverse, herrliche Liedverse, uns geschaut, den bekannten Lieder, die Helga Winkel. Und dies ist ganz herrlich, wie dieses Lied zu den großen Liedern gehört, auch in unser Kirchengesangbuch übernommen wurde. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Jetzt freuen wir uns an diesem Tag. Uns wurde ja prognostiziert, dass heute alles neblig ist vom Sahara-Staub. So herrlich, die Sonne ist wunderschön. Wir freuen uns an diesem herrlichen Tag. Es ist immer wieder schön und wir leben nicht mehr von der Angst, sondern der Freude. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Genießen Sie ihn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.